Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update der MegoSense. Heute ist der 7. November 2025 und unser Redaktionsschluss war heute ein bisschen früher wieder, nämlich um 9.30 Uhr. Bei mir ist meine liebe Kollegin
Laura Droschinski. Hallo Natalia.
Hi Laura. Und ja, mein Name ist Natalia Wozniak. Wir haben heute wieder spannende Themen mitgebracht. Laura, fang mal an. Was hast du?
Ja, bei mir auf den Zettel haben es heute geschafft, einmal ein Bußgeld für eine Meldung an einer Aufsicht in CC, fand ich ganz interessant. Dann geht's weiter mit einem Update zum Angemessenheitsbeschluss für Brasilien. Dann ein Update zum Thema Cyber Resilience Act und auch noch eine Videoreihe, die ich gerne hier empfehlen möchte unter der Kategorie Veröffentlichung und Veranstaltung. Also ein bisschen überschaubarer heute, aber du hast ja auch ein paar Themen vorbereitet.
Natürlich. Ich habe auch ein paar Themen, richtig. Zum einen, das erste Thema ist bei mir, dass der BFTI den ersten Cookie-Manager gemäß der Einwilligungsverordnung anerkannt hat. Dann habe ich ein Urteil des OLG Dresden zum Thema Datenschutz versus Falschparkermeldung. Eigentlich ein lustiges Urteil, dazu kommen wir gleich nochmal. Und ich habe dem BSI und seine Warnung vor KI-Helfern, die ja beziehungsweise die Zugriffsrechte der KI für die KI-Helfer sollten nach dem BSI sparsam vergeben werden. Aber ich will jetzt nicht so viel vorgreifen. Und ja, ich glaube, zwei Lesehinweise habe ich auch im Gepäck.
Genau, aber was wir auch im Gepäck haben, ist ja die veröffentlichte Themenfolge, die neue vom Datenschutz-Talk, nämlich am Mittwoch ist diese online gegangen. Wer es also noch nicht gesehen hat, hier eine herzliche Empfehlung für. Der Titel ist Datenschutz trifft KI-Compliance, Synergien nutzen statt Doppelarbeit. Und in der neuen Themenfolge sprechen eben Heiko Gossen und Maximilian Herrmann. Er ist Data and AI Legal Officer bei der NBW und Lehrbeauftragter bei der TH Köln darüber, wie eben Datenschutz und KI-Compliance in einem integrierten Managementsystem zusammengeführt werden könnten. Und hier im Fokus eben dabei Überschneidungen, also insbesondere bei den Themen Transparenz, Risikoprüfung und Dokumentation, aber auch wie eben Synergien genutzt werden können und aber auch, wie es mit Zielkonflikten aussieht. Also, wie gesagt, herzliche Empfehlung an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, ich habe mir das auch schon aufgeschrieben. Ich habe es die Woche noch nicht geschafft, aber ich freue mich schon drauf.
Das klingt gut. Ich glaube, das ist meine Lektüre für den Heimweg heute. So, dann komme ich zu meiner ersten Meldung, nämlich die BFDI erkennt den ersten Cookie-Manager gemäß der Einwilligungsverordnung an. Hintergrund ist der Paragraph 26 T3DG in Verbindung mit der Einwilligungsverordnung. Dieser bestimmt nämlich, dass die BFDI als unabhängige Stelle Dienste anerkennen kann, die unter anderem nutzerfreundliche und wettbewerbskonforme Verfahren bereitstellen, um die nach wiederum Paragraph 25 Absatz 1 T3DG erforderliche Einwilligung von Endnutzern zu verwalten. Die Anerkennung erfolgt jeweils auf Antrag. Nun, also am 17. Oktober 2025 hat die Bundesdatenschutzbeauftragte den ersten Dienst zur Einwilligungsverwaltung nach der Einwilligungsverordnung anerkannt. Wie Heise berichtet, hat die Bundesbeauftragte Frau Luisa Specht-Riebenschneider festgestellt, dass das Browser-Plugin Consenta von der Law and Innovation Technology GmbH die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Consenta soll Einwilligungen und Ablehnungen rund um Cookies über verschiedene Webseiten hinweg verwalten und ja Ende November der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Ich denke, dies ist in Zeiten zunehmender Zustimmungsmüdigkeit zu begrüßen, denn auch eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag des BFDI zeigt, dass nur 43% der Nutzer wissen, was Cookies sind. Aber 83% wünschen sich eine zentrale Entscheidung darüber, ob und wofür ihre Daten verwendet werden. Auf der anderen Seite lehnen 60% der Nutzer Cookies pauschal ab, wenn dies nur mit einem Klick möglich ist. Und ja, 2/3 würden einen Cookie-Manager nutzen. Von daher, die BFDI fordert Webseitenbetreiber auf, die zentral gespeicherten Einstellungen zu respektieren. Und für uns bleibt abzuwarten und zu schauen, wie das mit dem Consenta alles funktioniert und vor allem, welche weiteren Anbieter von Content-Management-Plattformen noch folgen werden.
Ich glaube auch, das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass einer jetzt begonnen hat und wie sich das dann in der Praxis, in der auch in der Realität ja umsetzen lässt und wie viele Nutzer, ich denke mal, das hat auch ja immer viel mit Nutzerfreundlichkeit zu tun. Also habe ich am Ende des Tages wirklich eine spürbare Erleichterung halt mit so einem Tool. Ich bin auch gespannt, wie das halt in der breiten Masse Anwendung findet.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen, genau. Eine E-Mail mit CC an die Aufsichtsbehörde ersetzt nicht die Meldung einer Datenschutzverletzung nach Artikel 33 DSGVO. Die österreichische Datenschutzbehörde hat am 4. September diesen Jahres entschieden, setzt ein Dritter die Aufsichtsbehörde bei einem Sicherheitsvorfall nur in CC, ersetzt das eben nicht die Meldung nach Artikel 33 DSGVO durch den Verantwortlichen. Zudem gilt der Vorfall bereits mit dem ersten Hinweis als bekannt, auch wenn die E-Mail intern fälschlich als Spam aussortiert wurde. Für die unterlassene Meldung der Datenpanne ging ein Bußgeldbescheid über 870 Euro bei dem betroffenen Unternehmen ein. Aber was war in Österreich passiert? Unbekannte meldeten eine Sicherheitslücke auf einer Subdomain eines Unternehmens, über die eben personenbezogene Daten, unter anderem Name, E-Mail, Telefonnummer und Geschlecht, abrufbar waren. Eine erste E-Mail ging eben beim Unternehmen ein, wurde aber von einer Mitarbeiterin irrtümlich als Spam behandelt und nicht weitergeleitet. Dann gab es aber eine zweite Mail, nämlich von einem Vertreter eines Vereins, was halt an das Unternehmen ging, aber auch die Aufsichtsbehörde in CC. Das Unternehmen schloss die Lücke schnell und dokumentierte eben intern, meldete den Vorfall aber nicht an die Behörde. Auf Nachfrage argumentierte es, dass eben die CC-Setzung der Behörde in ihren Augen genügen würde. Die Aufsichtsbehörde verneinte das aber jetzt natürlich. Nur der Verantwortlich kann eben nach interner Prüfung eine bestätigte Meldung abgeben und Dritte lösen eben keine Artikel 33 Meldung aus, wofür es, wie gesagt, jetzt eben dieses Bußgeld gab. Den Kenntniszeitpunkt legte die Behörde auf den Eingang der ersten E-Mail, also der falsch als Spam klassifizierten E-Mail fest und stellt klar, dass eben das Fehlverhalten von Mitarbeitenden dem Unternehmen zugerechnet werden. Es braucht eben keine persönliche Kenntnis des Managements für eine Sanktion nach Artikel 83 DSGVO. Ich glaube, so auf dem Papier nachvollziehbar. Ich persönlich habe mir um den Fall noch nie Gedanken gemacht, aber ich glaube, wir hatten es auch letzte Woche, also Gregor und ich in der Folge, ja nochmal das Thema Mitarbeitersensibilisierung natürlich auch an dieser Stelle, wie wichtig es eben ist, dass auch die Personen, eigentlich alle Personen, ja, die im Unternehmen irgendwie mit sowas in Berührung kommen könnten, auch am besten so weit sensibilisiert sind, dass auch vor allem bei Unsicherheit eben der DSB oder wer auch immer, ja, Datenschutzkoordinator etc. mit hinzugenommen wird und auch, dass halt Meldeentscheidungen sachgerecht dokumentiert werden. Also ehrlich gesagt kann ich mir schon fast nicht vorstellen, dass ein Datenschutzbeauftragter damit drauf geguckt hat und gesagt hat, naja, die Aufsichtsbehörde weiß ja eh schon Bescheid, wir klemmen uns jetzt mal eine Meldung nach 33. Oder, Natalia?
Nee, aber und ich denke auch an den Punkt, es kann ja nicht drauf ankommen, dass die Geschäftsführung davon die Information erhalten hat, weil dafür gibt es ja die Rollenverteilung im Unternehmen, verschiedene Verantwortlichkeiten und dementsprechend auch die Wichtigkeit der Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter, damit jeder, bei dem eine solche Meldung eingeht, auch weiß, aha, okay, da muss ich jetzt aufpassen, da muss ich jetzt tätig werden und das an jemand anderen weiterleiten, wenn ich selber nicht zuständig bin. Weil es kann ja nicht sein, dass es wirklich nur auf die Kenntnis der Geschäftsführung ankommt. Ich glaube, ein Geschäftsführer einer Firma hat doch viele andere Sachen zu tun, aber nicht tatsächlich jede E-Mail, die reingeht, dass die durch seinen Schreibtisch gehen muss.
Richtig. Ja, das wäre dramatisch.
Ja, das wäre dramatisch. Von daher eine willkommene Klarstellung, glaube ich.
Absolut. Willkommen, aber auch, würde ich ja schon fast sagen, halb ein bisschen kurios, dass man sich damit befassen muss. Aber du hast auch als nächstes eine kuriose Meldung mitgebracht.
Ja, ich habe eine kuriose, interessante Meldung mitgebracht, nämlich ja, ein Privatnutzer einer Falschparker-Melde-App wurde wegen eines Datenschutzverstoßes verurteilt. Das OLG Dresden verurteilte den Nutzer einer Falschparker-App, hier Weg LI, zur Löschung des Bildes sowie zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 100 Euro und vorgerichtlichen Anwaltskosten. Hintergrund ist, dass der Dienst Weg LI sich selber oder selber auf seiner eigenen Seite beschreibt, dass der Nutzer ein Beweisfoto mit dem Handy erfassen kann von einem Falschparker, dieses dann hochladen kann, den Verstoß melden kann und das Ganze wird dann durch WegLI per E-Mail beim Ordnungsamt gemeldet. Soweit so gut. Im konkreten Fall hat der Nutzer aber ein Foto eines falsch geparkten Fahrzeugs eingereicht, auf dem der Beifahrer frontal sichtbar war. Das Gericht sah in der Anzeige von Ordnungswidrigkeiten zwar ein berechtigtes Interesse, betonte jedoch, dass private Melder Dritte insbesondere auf Fotos anonymisieren müssen. Der Senat erkannte in der Anfertigung des Fotos antragsgemäß eine Datenverarbeitung nach der DSGVO. Zudem, da das Gesicht des Beifahrers sichtbar sei, enthalte das Bild nach Ansicht des OLG auch biometrische Daten, gepaart mit den hinterlegten Metadaten wie Uhrzeit und Standort. Da der Kläger keine Einwilligung erteilt hatte und der Melder das Foto einfach hätte bearbeiten oder auch anders aufnehmen können, wurden die Grundrechte des Beifahrers als vorrangig vom Gericht betrachtet. Insbesondere hat das Gericht eine Rechtsgrundlage hier nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe E DSGVO für nicht einschlägig gehalten, da die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Interesse erforderlich war. Denn die Vorschrift, also 6 Absatz 1 Buchstabe E DSGVO, findet nur dann Anwendung, wenn es um Verantwortliche geht, denen eine entsprechende Aufgabe durch Rechtsakt übertragen worden sei und eben nicht auf Privatpersonen. Das Urteil ist also insofern als Klarstellung zu begrüßen. Und ich glaube, die privaten Verkehrsfotografen sind gut beraten, darauf zu achten, dass keine Personen, insbesondere Fahrer und Beifahrer, mit abgebildet werden. Ein Schmankerl hier nochmal zum Schluss, wieder den Bogen zu schlagen zu dem Kuriosen. Auch wenn wir uns hier vielleicht dem Datenschutz keinen großen Gefallen tun. Das in Rede stehende Bild, also das streitgegenständliche Bild, ist im Urteil selbst abgebildet und damit im Internet verfügbar, sodass das Gericht die vom Beklagten geforderte Anonymisierung so selbst ein wenig hinten angestellt hat. Ich habe nochmal reingeschaut. Trostpflaster kann man aber trotzdem sagen, es ist wirklich sehr, sehr verschwommen. Und auch wenn man ranzoomt, man kann den Beifahrer nicht wirklich erkennen. Also von daher,
Hast du die größte Mühe gegeben.
Ich habe mir größte Mühe gegeben, aber ich glaube, man hätte das Bild auch weglassen können im Urteil.
Sherlock Natalia. Nein, aber also grundsätzlich vielleicht nochmal zu dem Fall zurück. Finde ich begrüßenswert auch nochmal die Klarstellung zum Buchstaben E des Artikel 6, dass er eben nicht für Privatpersonen gilt und auch vielleicht auch nochmal hier die Klarstellung oder die Unterstützung dessen, dass halt eben das, was man privat macht, eben nicht egal ist.
Ja, weil ich glaube, das ist der Irrglaube, dass man wirklich, wenn man privat handelt, die DSGVO nicht gelten würde. Tut sie aber doch.
Ja, richtig. Ich habe als nächstes ein Update mitgebracht aus der Kalenderwoche 37 diesen Jahres. Und zwar geht es hierbei um den Angemessenheitsbeschluss für Brasilien. Denn der Europäische Datenschutzausschuss gab nun seine positive Stellungnahme zum Entwurf der EU-Kommission für den besagten Angemessenheitsbeschluss ab. Also der ETSA begrüßt die enge Angleichung in seiner Pressemitteilung des brasilianischen Datenschutzrechts an die DSGVO, fordert aber noch Klarstellung zur Anwendung der brasilianischen Regeln bei staatlichen Datenzugriffen, zur Aufsichtsbefugnis der brasilianischen Datenschutzbehörden und zu DPIAs. Ein endgültiger Beschluss würde ja eben für den freien Datenverkehr durchaus positiv sein, nämlich den zwischen Europa und Brasilien, dass er einfacher ermöglicht wird. Und ja, jetzt die Aussage, die Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses ist halt besonders wichtig, weil er ist einer von vier Schritten, um so was final zu bekommen. Also als erstes gibt es ja den Kommissionsvorschlag, dann die ETSA-Stellungnahme zu solch einem Thema. Und jetzt fehlt eben noch die Zustimmung der EU-Mitgliedstaaten und zu guter Letzt dann natürlich auch die Annahme durch die Kommission. Aber das halten wir natürlich auch für euch weiter im Blick.
Dann komme ich zu meinem nächsten Thema. Der BSI warnt vor KI-Helfern. In seinem Newsletter warnt das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, vor sogenannten Agenten, also KI-Helfern, die selbstständig E-Mails beantworten, Termine planen oder Dateien verwalten. Diese können nämlich, so das BSI, sehr leicht manipuliert werden, zum Beispiel durch Prompt-Injection. Wenn also beispielsweise eine täuschend echte E-Mail mit versteckten Anweisungen für den Agenten geöffnet wird, könnte dieser sensible Informationen preisgeben oder falsche Befehle ausführen. Das Risiko ergibt sich auch gerade aus dem nächsten Punkt, denn die Agenten benötigen weitreichende Zugriffsrechte. Dies führt dazu, dass selbst OpenAI-CIO Sam Altman davon abrät, ChatGPT-Agenten mit Zugriff auf persönliche Konten zu verbinden. Kritisch wird es natürlich auch dadurch, dass es bislang keine zuverlässigen Schutzmechanismen gegen solche Angriffe gibt. Daher sollten Nutzer keine sensiblen Daten oder Systeme mit Agenten verknüpfen. Weitere Informationen dazu bzw. weitere Hinweise des BSI sind auch verfügbar, denn das BSI gibt einen Wegweiser, ja, oder hat einen herausgegeben und stellt diesen zur Verfügung. Diesen verlinken wir in den Shownotes.
So ist es. Und ich mache weiter beim BSI, nämlich das BSI wird nun auch offiziell zur Marktüberwachungsbehörde für den Cyber Resilience Act. Also der Cyber Resilience Act verpflichtet ja eben Hersteller vernetzter Geräte zu Mindestanforderungen an die IT-Sicherheit. Und die Bundesregierung hat eben nun das BSI zur Marktüberwachungsbehörde benannt. Es notifiziert Prüfstellen, führt Stichproben durch und darf eben unsichere Produkte auch aus dem Verkehr ziehen. Bei Verstößen gegen den Act können Sanktionen bis zu 15 Millionen Euro oder 2,5% des weltweiten Jahresumsatzes verhängt werden. Also hier auch ein Act, wo es teuer werden kann und demzufolge natürlich auch nachvollziehbar, dass man hier eine Behörde braucht, die ein Auge drauf wirft.
Okay. Und ich glaube, wir kommen jetzt schon direkt zu unseren Veröffentlichungen und Veranstaltungen. Ich fange mal mit dem ersten Veröffentlichungshinweis an. Der EDPB startet nämlich eine Konsultation zu Standardvorlagen für die DSGVO-Praxis. Der Europäische Datenschutzausschuss, also EDPB, möchte nämlich Vorlagen entwickeln, die Organisationen bei der DSGVO-Umsetzung unterstützen. In einer öffentlichen Konsultation dazu fragt der EDPB, welche Vorlagen, zum Beispiel Privacy Notice, Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und andere, am hilfreichsten wären. Erste Entwürfe für Vorlagen zu Datenschutzfolgenabschätzung oder Meldung von Datenschutzverletzungen wurden bereits erarbeitet. Insofern ein Aufruf an unsere Zuhörer, sich hier rege zu beteiligen, sodass idealerweise die in der Praxis besonders relevanten Vorlagen zuerst entwickelt werden können. Die Beiträge sind bis zum 3. Dezember 2025 möglich.
Geht schnell. Nicht mehr ganz einen Monat?
Ja, 3 Wochen.
Genau. Dann hat es bei mir wieder das BSI auf den Zettel geschafft. Und zwar startet das BSI eine Videoreihe. Die heißt Zwischen Reels und Regeln und diese ist ganz gezielt an Eltern gerichtet. Finde ich ja immer besonders schön. Also angesichts des BSI Cybersicherheitsmonitors 2025, wonach weniger als ein Drittel der Eltern mit ihren Kindern über Internetgefahren spricht, veröffentlicht das BSI die Videoreihe und die Reihe richtet sich eben an Eltern ohne IT-Vorkenntnisse und erklärt Themen wie sichere E-Mail-Konten, Schutz vor Cyber-Grooming und gehackte Smart-Toys. Ziel ist es eben, Eltern für die Risiken im digitalen Alltag zu sensibilisieren und dann natürlich auch eine Möglichkeit haben oder ihnen besser möglich wird, es auch dann wiederum ihren Kindern zu erklären. Ich glaube, fast was die digitale Welt angeht, gibt es fast nichts, was aktuell, glaube ich, für Kinder wichtiger wäre, als da eine entsprechende Sensibilität zu haben und für die Eltern natürlich dann noch erst recht.
Auf jeden Fall. Ja, auch zum Thema Sensibilität, vielleicht ein bisschen allerdings nicht für Eltern, sondern für Behörden und Unternehmen, gibt es ein aktuelles Update des Online-Tools Onkida, also der Orientierungshilfen Navigator KI und Datenschutz des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Onkida dient als Arbeitshilfe für Behörden und Unternehmen, die künstliche Intelligenz, also KI, in ihre Prozesse integrieren möchten und bietet eine klar strukturierte Übersicht, also in Tabellenform tatsächlich, über datenschutzrechtliche Aspekte. Das kontinuierlich weiterentwickelte Tool sammelt wichtige Arbeitshilfen und Handreichungen verschiedener Aufsichtsbehörden und wird von der LFDI Baden-Württemberg veröffentlicht. Nun gibt es also eine Aktualisierung auf die Version 2.1. Diese berücksichtigt die neuesten Richtlinien des europäischen Datenschutzbeauftragten sowie eine Vielzahl weiterer europäischer und nationaler Dokumente, um Rechtssicherheit beim KI-Einsatz zu gewährleisten. Die LFDI betont die Notwendigkeit des Tools, um inmitten der vielen neuen Entwicklungen im Bereich KI den Überblick über die datenschutzrechtlichen Implikationen zu behandeln. Insofern sicherlich gerade jetzt, kurz vor dem Wochenende, einen Blick wert. Und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge.
So ist es.
Laura, es hat Spaß gemacht.
Fand ich auch, danke.
Wir wünschen euch an der Stelle ein schönes Wochenende, wenn ihr das heute noch auf dem Nachhauseweg hört. Oder einen guten Start in die neue Woche, wenn es erst nächste Woche soweit sein sollte. Und freuen uns, dass ihr dabei seid und freuen uns auf das nächste Mal.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.